Heute Morgen predige ich über Epheser Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Epheser Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, würdig der Berufung zu wandeln, durch die ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu bewahren. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid zu einer Hoffnung, vermöge eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und bei allen und in allen ist. Ja, der Einstieg war, ich ermahne euch, würdig der Berufung zu wandeln. Christsein ist keine Sache eigener Entscheidung, dass ich sage, hier bin ich, sondern Jesus spricht mit einzelnen Menschen und macht ihnen klar, ich möchte, dass du auf meine Seite trittst und dich öffentlich zu mir stellst. Ich weiß nicht, ob der Einzelne von uns schon zu irgendeinem Amt einmal berufen wurde oder in irgendeine Aufgabe, sei es in der Schule oder in seiner Firma oder in seinem Haus oder Verein. Wenn jemand berufen wird, liegt die Initiative immer bei dem Berufenden. Ich kann nicht sagen, ich muss unbedingt hier dabei sein, sondern der andere sagt, würden Sie da mitmachen? Christsein ist keine Sache eigener Wahl, sondern der Berufung durch Gott. Und ich finde das schön, dass Gott so persönlich redet, dass der Einzelne irgendwann spürt, heute bin ich gemeint, Gott redet zu mir persönlich. Und ich finde das faszinierend, wie verschieden Gott redet. Gott kann durch eine Altarkerze reden, er kann durch einen Verkehrsunfall reden, er kann durch ein schönes Erlebnis reden, durch ein Buch, durch Gewissensbisse, durch Gebete, die erhört werden und vieles mehr. Ich denke an einen jungen Mann, mit ihm hat er durch eine Altarkerze geredet. Er war so ein bisschen ausgeflippt und ausgerastet, saß etwas leicht angegammelt am hinteren Teil der Kirche und hörte auf das, was der Pfarrer predigte, überhaupt nicht. Er achtete immer nur auf eine der vielen Altarkerzen, die kurz vor dem Ausgehen war. Die bekam aus irgendeiner Richtung her Zug und war immer so kurz davor auszugehen. Und da dachte er, genauso ist eigentlich mein Leben. Und die ganze Szene, in der ich lebe, ja, mehrere Selbstmord und Mord hatte er da schon miterlebt, so richtig immer kurz vorm Ausgehen. Und da sagte er sich selbst, ich freue mich, dass meine Kerze noch nicht ausgegangen ist, ich möchte aber gerne richtig brennen. Und er hat dann sein Leben Jesus anvertraut. Das ging jetzt nicht in so wenigen Minuten, wie ich das hier erzähle, aber Gott sprach durch eine Kerze zu ihm. Gott kann alles gebrauchen, um zu irgendjemand zu reden. Das Ergebnis ist immer dasselbe, dass jemand merkt, ich bin gemeint und Jesus möchte, dass ich mit ihm lebe und öffentlich erkennbar auf seine Seite trete, dass ich mich sozusagen zu ihm stelle. Das griechische Wort für Gemeinde heißt Ekklesia und das heißt auf Deutsch übersetzt die Herausgerufene. Ja, dass einfach jemand ruft, wenn ich jetzt Einzelne mit Namen nennen würde und würde sagen, wären Sie so nett und würden einmal hier vorkommen, dann wüssten Sie alle, aha, der heißt so und so und er ist jetzt hier vorgekommen. Und so persönlich ist Gott, dass er dem Einzelnen sagt, ich meine dich, stell dich bitte auf die Seite Jesu in deinem Leben. Berufung verpflichtet, wenn jemand berufen ist, möchte er auch das dann so abwickeln, was der Berufende sich gedacht hat. Und wenn Jesus mich berufen hat, dann möchte ich auch so leben, dass dadurch Ehre für Gott entsteht. Wozu bin ich berufen? Ich bin berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, zur Gemeinschaft einer Gemeinde von Christen und zum Dienst. Berufen zur Gemeinschaft mit Jesus, zur Gemeinschaft in einer Gemeinde und zum Dienst in der Umgebung. Das ist sehr schön, aber gar nicht so einfach. Denn die Gemeinschaft mit Jesus könnte man ja noch sagen, das ist schön. Ich kann jeden Tag mit ihm reden, kann sein Wort lesen, freue mich, dass er mich liebt. Die Gemeinschaft mit Christen ist dann schon etwas schwieriger, weil es da viele gibt, die mir gut gefallen, manche, wo ich sage, naja, und bei einigen, wo ich sage, oh, das ist mir schwer, sie zu akzeptieren. Ich vermute, dass Ihnen das ähnlich geht. Und deshalb betont hier die Bibel 7 Punkte der Einheit, die bei Christen vorhanden sind. Der erste Punkt ist ein Leib. Die Bibel vergleicht die Gemeinde ja mit einem Leib und sagt, jeder Christ ist ein Teil von diesem Leib. Der eine ist vielleicht die Kniescheibe im übertragenen Sinn, der andere die Zunge, der dritte das Ohr, der vierte der kleine Finger. Jeder hat irgendeine Aufgabe und alle zusammen bilden eine Gemeinde. Der Einzelne ist wichtig, aber die Gemeinde als solche ist der Leib. Sie ist eine Einheit. Losgelöst von diesem Leib gibt es keinen Christen. Es gibt keinen, wie soll man sagen, nicht so einen Sputnik-Christen, der irgendwo im Weltall umherschwirrt, völlig losgelöst von jeder Beziehung zu irgendwem. Jeder Christ ist von Gott in eine Gemeinde hinein gebettet, in seine Gemeinde, die ein Leib ist. Und dann kommt ein Geist. Jeder Mensch, der Christ wurde, hat den Heiligen Geist empfangen. Jeder Mensch, der Christ wurde, hat den Heiligen Geist empfangen. Der Heilige Geist kommt dann in das Leben, wenn Jesus in das Leben kommt. Bei manchem geschieht das als Kind durch die Gemeinschaft seiner Familie, bei manchem erst mit 75 Jahren, ein anderer kapiert es mit 14. Es ist ganz verschieden. Jeder Christ hat den Heiligen Geist oder er ist kein Christ. In der Bibel steht ganz klar, wer den Geist Jesu nicht hat, der ist nicht sein. Ein Geist haben alle Christen. Was bewirkt dieser Geist? Er macht mein Leben zu einem Tempel des Heiligen Geistes, das heißt, dass es überhaupt für Gott eingesetzt wird. Er schenkt mir Glaubensgewissheit, dass ich überhaupt weiß, ich bin ein Christ. Er führt mich im Alltag, indem ich merke, was Gott gefällt und was ihn entehrt. Er schenkt positive Auswirkungen des Glaubens. Die Bibel nennt sie mit dem Wort Frucht, Liebe, Freude, Friede und solche Dinge. Er führt mich und setzt mich ein für Gott. Also ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung. Alle Christen, egal wie sie sich nennen, ob katholisch oder evangelisch oder freikirchlich oder was auch immer, haben alle eine Hoffnung, nämlich die Hoffnung, dass sie in der Ewigkeit bei Gott sein werden, in ewiger Liebe, wunderbarem Frieden und zum Lob Gottes. Diese Hoffnung beflügelt mich heute schon, weil ich heute schon weiß, dass ich jeden Tag heute schon mit Jesus lebe und er so treu ist, dass er mich auch bis zum Ziel begleitet. Das ist die einzige Hoffnung, die Christen haben und die ist für alle Christen dieselben, völlig egal, zu welcher Gruppe sie gehören. Eine Hoffnung. Dann heißt es ein Herrn. Der Herr ist Jesus und deshalb ist es so wichtig, dass Menschen, die von sich sagen, ich bin gläubig, dass sie auch Jesus als Herrn erkennen. Es gibt so viele Gläubige, die nur zu Gott beten und Jesus nicht anreden und nicht kennen. Das ist schade, die gehen eigentlich an dem Zentrum vorbei, denn der Herr ist Jesus. Und in der Bibel steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet. Das heißt, er kommt nicht in das jüngste Gericht. Deshalb ist es gut, diesen Herrn anzurufen, nicht nur zu Beginn des Glaubenslebens, sondern jeden Tag, um mit ihm Lebensgemeinschaft zu haben. Und dieser Herr ist für alle Christen derselbe. Also ein Leib, seine Gemeinde, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr. Und dann geht es weiter mit ein Glaube. Viele Leute meinen, Glaube wäre so ein Halt für Schwache. Wenn jemand nicht mehr weiter weiß, greift er nicht nach dem letzten Strohhalm, sondern nach Gott. So wie wenn einer im Omnibus steht, ist ziemlich voll und er steht freihändig dort, aber dann fährt der Bus um eine Kurve und plötzlich greift er nach der Stange, damit er nicht umfällt. So denken viele, dass der Glaube ein Halt sei für Schwache. Der Glaube ist kein Halt, der Glaube ist ein Fundament, in dem nämlich Jesus das Fundament im Leben wird. Und da wird jeder zustimmen, dass jedes Haus ein gutes Fundament braucht, sonst kann man den Rest vergessen. Wenn das Fundament nicht stimmt, bricht alles zusammen. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Christus, Jesus. Das heißt, Christus gibt mir in dem Sinne nicht einen Halt, indem ich nach ihm greife, sondern er möchte das Fundament sein in meinem Leben, auf dem dann alles aufgebaut wird. Das ist ein großer Unterschied. Der Glaube baut auf Jesus. Das deutsche Wort Glauben kommt aus diesem althochdeutschen Geloben und das heißt geloben. Und wenn ich etwas gelobe, dann ist das ein ganz feierliches Versprechen. Wenn ich also an Jesus glaube, dann wird es eigentlich dieses Versprechen, ich möchte für Zeit und Ewigkeit dir gehören und auch zur Verfügung stehen. Ein Glaube ist also dieser Glaube an Jesus, der Jesus zum Lebensfundament und zum Lebenspartner macht. Eine Taufe, wir werden getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, hier wird ein Name über unserem Leben gesprochen, der für uns Bedeutung hat. Ein Name, den jemand, wenn er als Säugling getauft wird, erst kennenlernen muss, wenn er als Glaubender getauft wird, schon kennt. Ein Name, der für Zeit und Ewigkeit Bedeutung hat. Ein nettes oder auch weniger nettes Beispiel, das liegt an Ihnen, wie Sie es deuten. Ich kenne eine Frau, die ist ökumenisch getauft. Sie wurde als kleines Kind von ihren Eltern evangelisch getauft, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber sie hatte eine Großmutter, die war katholisch. Und das war früher oder vielleicht auch heute manchmal noch so, dass man ja so denkt, eigentlich ist nur meine Kirche diejenige, die allein selig macht. Und deshalb hat die Großmutter in einem unbewachten Augenblick, als der Kinderwagen da so rumstand, das Baby geschnappt, ist zum katholischen Priester gelaufen und hat es katholisch taufen lassen, auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Als die junge Dame dann heranwuchs und zum Glauben kam an Jesus, ist sie in eine freie Gemeinde gegangen, die den Namen Baptisten trägt. Und dort hat sie sich dann gläubig und erwachsen taufen lassen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich denke, es liegt nicht an der Menge des Wassers. Ich denke, es liegt an der Lebensbeziehung zu Jesus, denn das Ziel der Taufe ist, dass ich in einem neuen Leben wandele mit Jesus. Und deshalb ist manche Taufe vielleicht zu früh, eine andere möglicherweise nur eine Wirkung von Wasser. Und manche entdeckt wirklich, welchen Namen er da in seinem Leben hat und freut sich darüber jeden Tag und lebt mit diesem wunderbaren Herrn Jesus. Eine Taufe und dann heißt es ein Gott und Vater aller. Wir haben hier unter uns viele Väter oder manche, die es noch werden. Ein Vater ist ein Mann, der Kinder gezeugt hat. Und er weiß genau, ob es ein oder zwei Kinder sind, oder drei hoffentlich. Es soll auch Leute geben, die das nicht wissen, aber das ist dann nicht so gut. Ein Vater weiß normalerweise, wie viele Kinder er hat. Und angenommen, da spielen in der Familie noch fünf andere Kinder, die sich da wie zu Hause fühlen, sie gehören trotzdem nicht dazu. Wenn Gott mein Vater ist, dann heißt es, dass er mich zu einer neuen Geburt geführt hat, indem er dieses neue geistliche Leben in mir gezeugt hat. Die Bibel sagt, dass wir von Geburt an Geschöpfe Gottes sind und erst dadurch, dass Jesus in unser Herz kommt, Kinder Gottes werden. Wir sind nicht Kinder Gottes von Geburt an, wir werden Kinder Gottes, dadurch, dass dieser Vater uns zeugen kann. Die Bibel vergleicht das Christwerden mit einem solch gewaltigen Einschnitt, dass sie sagt, es ist wie eine neue Geburt. Und dann kann ich Gott meinen Vater nennen. Also 7 Punkte der Einheit, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Vater. Das ist alles eins, wobei man sich über jeden Punkt natürlich auch streiten kann. Das können wir eigentlich immer, wenn wir es wollen. Wann streiten wir uns, wenn wir sagen, das, was ich mache, ist besser als das, was du machst und solche Dinge. Aber das sind eigentlich 7 Punkte, die Einheit bilden von Gott hier. Und dann fordert uns aber die Bibel auf, Mut aufzubringen, und zwar in 3 Formen. Was ist eigentlich Mut? Mut bedeutet, dass ich etwas tue, wovor ich Angst habe. Ja, wovor ich keine Angst habe, dazu brauche ich keinen Mut. Mut bedeutet, dass ich etwas tue, wovor ich Angst habe oder zurückschrecke, wo ich mich überfordert fühle oder wo ich denke, ja, vielleicht klappt es ja. Die Bibel fordert Christen auf, mutig zu sein in dreifacher Weise. Und sie werden merken, dass uns alle drei Arten nicht sehr liegen. Sie fordert uns auf zu Demut, zu Sanftmut und zu Langmut. 3 Formen von Mut, die wir alle nicht mögen. Aber Gott mag sie und deshalb möchte er sie auch in unserem Leben haben. Demut ist der Mut zu dienen, ohne seine Ehre von Menschen zu erwarten. Demut, der Mut zu dienen, ohne seine Ehre von Menschen zu erwarten. Einfach Gott zur Verfügung zu stehen und das, was er einem zeigt, zu tun, auch wenn es vielleicht ganz unscheinbar ist. Demut im Zusammenleben von Christen ist sehr hilfreich, weil Leute dann aufeinander achten und nicht so schnell gereizt sind und auch bereit sind, ganz praktische Dinge zu tun. Demut hat nichts mit Griechertum zu tun, nichts mit Ich-Schwäche und nichts mit Gutmütigkeit. Demut hat nichts zu tun mit Griechertum, mit Ich-Schwäche oder Gutmütigkeit. Mancher sagt, er hätte ein gutes Herz, dabei hat er nur schwache Nerven und gibt immer nach und denkt noch, das sei etwas Gutes. Jesus war von Herzen demütig und auch sanftmütig. Er hat in der letzten Nacht vor seinem Tod seinen Freunden die Füße gewaschen, einen Dienst, zu dem keiner bereit war, weil der entsprechende Sklave fehlte, der sonst diese Arbeit getan hätte. Jesus hat seine Freunde damit beschämt. Er hat gesagt, ich bin bereit, das Allerniedrigste zu tun und meine Ehre steht bei Gott. Ich entehre mich nicht dadurch, dass ich so etwas tue. Jesus hat solche niedrigen Dinge getan. Er war sanftmütig und fordert uns auch dazu auf, sanftmütig zu sein. Das heißt, nicht so gleich wie ein brüllender Löwe zu reagieren oder gereizt zu sein, schon bei kleinen Dingen, sondern Sanftmut ist eine stille, friedliche Einstellung des Geistes, die sich nicht so schnell aus der Ruhe bringen lässt. Trotzdem war Jesus bereit, seinen Machtanspruch durchzusetzen für Gott. Denken wir an die Tempelaustreibung, da hat er Leuten ganz klar ihre Grenzen gezeigt und sie auch doch mit sehr großer Kraft durchgesetzt. Sanftmut und Demut bedeutet nicht Verzicht auf Durchsetzungsvermögen. Ich habe das immer wieder bei Christen beobachtet, dass sie, wenn sie gerade zum Glauben kommen, dann nicht mehr wissen, darf ich mich da jetzt durchsetzen in der Firma oder nicht? Muss ich da immer nachgeben? Demut und Sanftmut bedeutet nicht Verzicht auf Durchsetzungsvermögen. Es kommt nur darauf an, wie man reagiert. Und darum geht es hier an dieser Stelle. Bei Sanftmut und Demut geht es sicher darum, dass die Sachen richtig geklärt werden und nicht die Person im Vordergrund steht. Da gibt es ein Bild, wo bei mir klar ist, Bilder sind immer viel einfacher als die Wirklichkeit. Wenn auf einem Meer ein Sturm tobt, dann sind die Wellen rauf und runtergehend. Aber wenn man tauchen würde, je tiefer man in das Wasser kommt, desto ruhiger wird es. Da unten bewegt sich fast gar nichts mehr. Und je tiefer wir uns vor Gott beugen, desto weniger werden wir wahrscheinlich von diesen Alltagswellen hin und her geschaukelt werden und desto mehr auch Demut und Sanftmut lernen. Dazu käme der dritte Form, der dritte Mut, das ist Langmut. Langmut heißt Geduld haben mit sich und mit anderen, weil Gott an der Arbeit ist. Langmut heißt Geduld haben mit sich und mit anderen, weil Gott an der Arbeit ist. Ein anderes Wort dafür wäre Geduld. Das darf allerdings nicht so eine Entschuldigung werden nach dem Motto, Gott arbeitet ja weiter, ich kann meine Fehler ruhig zudecken und beschönigen. Darum geht es nicht. Aber Gott verändert uns und wenn wir den Rückblick in unserem Leben wagen, werden wir merken, was er manchmal im Lauf von 10 Jahren verändert hat, persönlich, auch gemeindlich, wie langsam manche Dinge gehen. Junge Menschen möchten immer sagen, jetzt und gleich, jetzt will ich das haben. Ich sprach vor Jahren oder Jahrzehnten, muss ich sagen, einmal mit einem Pfarrer aus der Gemeinde, wo ich herkomme. Und er sagte, ich muss manchmal 5 Jahre warten, bis meine 2 Kollegen auch das verstehen, was ich gerne möchte. Boah, dachte ich als junger Mensch, 5 Jahre warten auf irgendwas, das geht mir völlig gegen den Strich. Manchmal erzwingen wir Dinge, die richtig sind und sie werden dadurch falsch, dass wir sie zu früh und mit Gewalt herbeiführen wollen, weil wir nicht warten können. Es geht nicht in jedem Fall um 5 Jahre, manchmal gehen die Dinge viel schneller und manchmal viel langsamer. Die Bibel fordert uns auf, langmütig zu sein, das heißt auch warten zu können, bis Gott weitergeführt hat und Menschen verändert, auch uns. Meistens möchten wir ja die anderen verändern, das geht aber gewöhnlich nicht, wir können uns nur selbst verändern lassen. Und dadurch verändern sich dann manchmal auch die Beziehungen zu anderen. Wenn Sie sich selbst beurteilen oder ich mich, dann würden wir sagen, wir haben viele Stärken im Leben, die könnte man aufzählen. Wir haben aber auch viele Schwächen. Die Frage ist, wie gehe ich mit meinen eigenen Stärken um und mit meinen eigenen Schwächen? Und was macht eine Gemeinschaft mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen? Natürlich auch mit ihren Stärken und ihren Schwächen. Über eine Stärke kann man Gott loben, über eine Schwäche kann man sich vor Gott beugen. Eine Stärke kann aber bei anderen auch Neid verursachen oder Eifersucht. Oder Faulheit, indem sie sagen, oh, derjenige, der macht das ja, der kann das so gut, ich würde es nie so gut können, also versuche ich es gar nicht. Eine Schwäche kann Kritik auslösen, Bitterkeit, oder dass man sich von jemand zurückzieht und sagt, oh, wenn der schon da ist, dann gehe ich lieber woanders hin. Jesus möchte, dass wir uns beugen vor ihm, und da heißt es, dass wir einander in Liebe, da steht nicht tragen, sondern ertragen. Ertragen heißt einfach stehen lassen, warten, dass Gott den anderen auch weiterführt und gebraucht, segnet und zum Segen setzt. Christsein ist keine Sache eigener Wahl, sondern eine Berufung. Gott hat mich berufen und Sie auch. Und ich habe geantwortet und habe gesagt, hier bin ich. Ich lebe gerne mit dir. Er hat auch den anderen berufen. Bruderschaft in einer Gemeinde ist keine Sache eigener Wahl. Wenn wir uns so die Christen zusammenstellen sollten, von denen wir sagen, das ist gut, dass sie da sind, dann würden sicher manche fehlen. Und wir würden sicher in mancher Zusammenstellung von einem anderen fehlen. Bruderschaft in einer Gemeinde ist keine Sache eigener Wahl, sondern eine Beauftragung durch Gott. Gott sagt, tragt und ertragt einander in Liebe, verbunden durch das Band des Friedens. Frieden ist eine innere Harmonie, die von Gott kommt, die nicht gleich aus der Balance fällt, wenn irgendwo etwas kratzt oder beißt. Frieden ist mehr als Schweigen. Manche Konflikte decken wir zu, indem wir schweigen. Das sieht fast aus wie Frieden, aber es ist nur Ruhe. Frieden ist mehr als Ruhe, weil es inhaltlich gefüllte Beziehungen sind. Die Liebe Gottes ist wie eine Quelle, und eine Quelle fließt immer an die tiefste Stelle. Eine Quelle fließt immer an die tiefste Stelle, und die tiefsten Stellen in unserem Leben sind unsere Schwächen, denke ich. Und dahin möchte auch die Liebe Gottes fließen, ganz persönlich auch in einer Gemeinde. Vielleicht lernen wir es auch füreinander zu danken, auch für die Menschen, die uns schwer fallen. Das heißt nicht, dass man alle Fehler entschuldigt, darum geht es nicht, sondern danken heißt annehmen und auch warten, dass Gott an mir und an Ihnen weiterwirkt zu seiner Ehre. Lieber Herr, wir haben im persönlichen Leben erfahren, dass Christsein keine Sache eigener Wahl ist, sondern deine Berufung. Darüber loben wir dich. Schenke, dass wir für Zeit und Ewigkeit dir gerne zur Verfügung stehen. Hab Dank für deine Geduld, mit der du uns ermutigst. Hab Dank auch für den Mut, den du in Form von Sanftmut, Demut und Langmut in unser Leben legst. Amen.